7 Minutes Arbeitsrecht für Entscheider.
Willkommen zu 7 Minutes Arbeitsrecht für Entscheider, dem Podcast von Klimt Arbeitsrecht. Heute mit einer Spezialfolge zu den diesjährigen Betriebsratswahlen. Dazu hatten wir ja in den vergangenen Wochen immer wieder einzelne Themen aufgegriffen und heute wollen wir nun all das zusammenfassen in einer gebündelten und kompakten Betriebsratswahl-Sonderfolge. Wir sprechen über die Voraussetzungen der Wahl, das Wahlrecht und die Wählerliste, die Rolle des Wahlvorstands sowie die des Arbeitgebers. Außerdem geht es um die verschiedenen Wahlverfahren, den besonderen Kündigungsschutz im Rahmen der Wahl und den Rechtsschutz rund um das Wahlverfahren. Wir starten direkt rein. Allgemeine Grundlagen. Wann wird gewählt? Ganz einfach, regulär alle 4 Jahre, zwischen dem 1. März und dem 31. Mai. Dies schreibt das Betriebsverfassungsgesetz so vor. Und die nächsten regelmäßigen Wahlen stehen also in diesem Frühjahr an. Aber nicht jede Wahl fällt in diesen Zeitraum. Es kann in Sonderfällen einen Grund für eine vorgezogene, außerordentliche Betriebsratswahl geben. Etwa dann, wenn die Arbeitnehmerzahlen sich stark verändern oder der amtierende Betriebsrat nicht mehr über die erforderliche Anzahl an Mitgliedern verfügt. Gab es vor weniger als einem Jahr eine Betriebsratswahl, so kann die reguläre Wahlperiode entfallen. Ein Betriebsrat kann außerdem nur dann gewählt werden, wenn der Betrieb betriebsratfähig ist. Das setzt zum einen 5 wahlberechtigte Arbeitnehmer voraus, davon 3 wählbar. Zum anderen ist der Betriebsbegriff entscheidend. Gewählt wird nur im Betrieb, nicht im Unternehmen. Gibt es in Ihrem Unternehmen mehrere Standorte, die auch organisatorisch selbstständig sind? Dann werden dort in der Regel jeweils eigene Betriebsräte gewählt. Gemeinschaftsbetriebe wählen dagegen nur einen einheitlichen Betriebsrat. Auch Betriebsteile und Matrixstrukturen können Auswirkungen auf die Wahlen haben. Die Größe des Betriebsrats richtet sich gestaffelt nach der Anzahl der Arbeitnehmer im Betrieb und ist immer ungerade. Wahlrecht und Wählerliste. Hierbei handelt es sich um 2 ganz typische Fallstricke, die später zu einer Anfechtung der Wahl führen können. Zunächst ist es wichtig, zwischen aktivem und passivem Wahlrecht zu unterscheiden. Diese sind nicht identisch. Aktives Wahlrecht heißt, das Recht, seine Stimme abzugeben. Und passives Wahlrecht meint die Frage nach der eigenen Wählbarkeit. Beides ist im Betriebsverfassungsgesetz geregelt. Wer ist also aktiv wahlberechtigt? Bei der Betriebsratswahl dürfen grundsätzlich alle Arbeitnehmer ab 16 Jahren wählen. Das gilt auch für Auszubildende, befristet Beschäftigte, Arbeitnehmer in Elternzeit oder mit ruhendem Arbeitsverhältnis. Selbst gekündigte Arbeitnehmer sind unter Umständen wahlberechtigt, wenn die Kündigungsfrist noch läuft, die Kündigung daher noch nicht wirksam ist. Leiharbeitnehmer sind ebenfalls wahlberechtigt, aber nur, wenn sie länger als 3 Monate im Betrieb eingesetzt werden. Leitende Angestellte dagegen sind von der Betriebsratswahl ausgeschlossen. Grund dafür ist ihre Nähe zum Arbeitgeber. Sie sind von der Mitbestimmung durch den Betriebsrat an vielen Stellen ausgenommen und werden durch einen sogenannten Sprecherausschuss vertreten, sofern dieser gewählt wurde. Und wer ist nun passiv wahlberechtigt? Diese Personengruppe ist kleiner als die der aktiv Wahlberechtigten. Wählbar sind grundsätzlich alle Arbeitnehmer ab 18 Jahren, die dem Betrieb seit mindestens 6 Monaten angehören. Leiharbeitnehmer sind in keinem Fall passiv wahlberechtigt und ebenso wenig leitende Angestellte. Alle aktiven und passiven wahlberechtigten Arbeitnehmer werden auf der Wählerliste aufgeführt. Es ist Aufgabe des Wahlvorstands, diese Liste zu erstellen. Die Wählerliste und das Wahlausschreiben bilden die Grundlage für die Betriebsratswahl. Wer nicht auf der Liste steht, der kann weder aktives noch passives Wahlrecht ausüben. Der Wahlvorstand. Der Wahlvorstand ist hauptverantwortlich für die Durchführung der Betriebsratswahl. Er leitet die Wahl ein, führt sie durch und stellt anschließend das Ergebnis fest. Bestellt wird der Wahlvorstand in der Regel vom amtierenden Betriebsrat. Gibt es noch keinen Betriebsrat oder keinen Betriebsrat mehr, übernimmt diese Aufgabe der Gesamt- oder Konzernbetriebsrat. Gibt's den auch nicht, können die Arbeitnehmer selbst aktiv werden und den Wahlvorstand in einer Betriebsversammlung bestellen. Das ist immer dann der Fall, wenn in ihrem Betrieb zum ersten Mal gewählt wird. Der Wahlvorstand besteht gemäß § 16 Betriebsverfassungsgesetz, kurz BetrVG, aus mindestens 3 wahlberechtigten Arbeitnehmern. Einer davon übernimmt den Vorsitz. Es sollten beide Geschlechter vertreten sein. Der Betriebsrat kann in eigenem Ermessen auch mehr Mitglieder bestellen. Die Aufgaben des Wahlvorstands sind umfangreich. Er erstellt die Wählerliste, erlässt das Wahlausschreiben, prüft Wahlvorschläge und organisiert die Stimmabgabe. Das Wahlausschreiben ist dabei von besonderer Bedeutung. Dieses informiert über die bevorstehende Betriebsratswahl und die Wahlberechtigung. Außerdem setzt das Wahlausschreiben die maßgeblichen Fristen in Gang. Wichtig ist, der Wahlvorstand arbeitet unabhängig von Betriebsrat oder Arbeitgeber, aber er ist auf die Unterstützung des Arbeitgebers angewiesen. Dabei geht es vor allem um die Bereitstellung von Sachmitteln, die Freistellung der Mitglieder oder Informationen für die Wählerliste. Die Rolle des Arbeitgebers vor und während der Betriebsratswahl. Welche Pflichten bestehen? Was ist zu unterlassen? Beginnen wir mit den Mitwirkungspflichten des Arbeitgebers. Auch wenn die Organisation der Wahl dem Wahlvorstand obliegt, ist diese auf die Unterstützung des Arbeitgebers angewiesen. Der Arbeitgeber hat die Wahl im gesetzlichen Umfang zu unterstützen. Konkret heißt das, dem Wahlvorstand Informationen über die Arbeitnehmer für die Erstellung der Wählerliste zur Verfügung zu stellen. Dies beinhaltet Name, Geburtsdatum und Art des Wahlrechts. Gleichzeitig muss der Arbeitgeber die nötigen Sachmittel bereitstellen, Büromaterial, Räume, IT etc. Der Arbeitgeber trägt auch die nötigen Aufwendungen des Wahlvorstands. Das sind zum Beispiel Kosten für Schulungen. Und er hat den Wahlvorstand unter Fortzahlung der Vergütung von der Arbeit freizustellen. Umgekehrt sieht das Gesetz aber auch Verbote vor. Untersagt ist jede Beschränkung des aktiven oder passiven Wahlrechts und jede Einflussnahme auf die Wahl selbst. Das gilt insbesondere für die Androhung von Nachteilen oder das Versprechen von Vorteilen. Dies betrifft nicht nur den Arbeitgeber, sondern jedermann. Wer dagegen verstößt, riskiert nicht nur eine Wahlanfechtung, er macht sich unter Umständen sogar strafbar. Wichtig ist, es gilt kein striktes Neutralitätsgebot. Der Arbeitgeber darf beispielsweise die Arbeit des bestehenden Betriebsrats loben oder auch kritisch einordnen. Hier kommt es auf die Abgrenzung im Einzelfall an. Das Wahlverfahren vor dem Gang zur Wahlurne. Hierbei geht es um all das, was vor der Stimmabgabe passiert. Zunächst einmal, nicht jede Betriebsratswahl läuft gleich ab. Man unterscheidet hier zwei unterschiedliche Modi. Ein vereinfachtes und ein normales Wahlverfahren. Welches zur Anwendung kommt, hängt von der Größe des Betriebes ab. In Kleinbetrieben mit bis zu 100 wahlberechtigten Arbeitnehmern gilt zwingend das vereinfachte Wahlverfahren. Ab über 200 Arbeitnehmern ist das normale Wahlverfahren Pflicht. Zwischendrin, also bei 101 bis 200 Arbeitnehmern, können sich Wahlvorstand und Arbeitgeber auf das vereinfachte Verfahren verständigen. Der Unterschied beider Wahlverfahren liegt vor allem im zeitlichen Umfang und Formalitäten. Das normale Verfahren ist länger, formaler und damit auch fehleranfälliger. Das vereinfachte Wahlverfahren ist dagegen deutlich weniger formalisiert und schneller. Grundsätzlich kommt im normalen Wahlverfahren eine Verhältniswahl zur Anwendung, wenn mehrere Vorschlagslisten vorliegen. Die Stimme wird dann für eine dieser Vorschlagslisten abgegeben, also nicht für einzelne Kandidaten. Solche Wahlvorschlagslisten können von Arbeitnehmern oder der Gewerkschaft eingereicht werden. Ab 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern sind Stützunterschriften für die Listen zwingend erforderlich. Wie viele genau, hängt wieder von der Betriebsgröße ab. 50 Stützunterschriften reichen aber in jedem Fall aus. Und genau hier passieren nun häufig Fehler, bei Anzahl, Unterzeichnern oder Form. Und das wiederum führt schnell zur Ungültigkeit einer Liste. Es ist die Aufgabe des Wahlvorstands, die Vorschlagslisten und die Unterschriften zu prüfen. Gibt es dagegen nur eine Vorschlagsliste oder findet das vereinfachte Verfahren Anwendung, dann findet die Wahl stets als Mehrheitswahl statt. In diesem Fall geben die Wähler ihre Stimmen direkt für einzelne Bewerber ab. Jeder Wähler darf dabei so viele Stimmen vergeben, wie Betriebsratsmitglieder zu wählen sind. Für die Stimmabgabe selbst gilt, sie muss geheim und unmittelbar sein. Dabei ist die klassische Urnenwahl der Regelfall. Die Briefwahl ist die Ausnahme. Sie ist nur unter engen gesetzlichen Voraussetzungen zulässig, etwa bei Mitarbeitern im Außendienst, in Elternzeit oder Telearbeit. Das Wahlverfahren nach dem Gang zur Wahlurne. Die Stimmen sind abgegeben. Was passiert jetzt? Im ersten Schritt werden die Stimmen öffentlich ausgezählt. Der Wahlvorstand öffnet die Urne, entnimmt die Stimmzettel, prüft diese auf ihre Gültigkeit und zählt die Stimmen aus. Im zweiten Schritt folgt die Sitzverteilung. Bei der Verhältniswahl erfolgt sie nach dem sogenannten Tonschen System. Ziel dieses komplexen Verfahrens ist eine proportionale Verteilung der Sitze im Verhältnis zur Zahl der enthaltenen Stimmen der jeweiligen Vorschlagslisten. Vereinfacht gesagt, dazu werden die auf die einzelnen Listen entfallenen Stimmen nach einem mathematischen Verfahren geteilt. Die Details sparen wir uns an dieser Stelle. Wichtig ist nur, kleine Unterschiede können große Auswirkungen haben. Im dritten Schritt erstellt der Wahlvorstand eine Wahlniederschrift, in der die gewählten Betriebsratsmitglieder festgehalten sind. Der Wahlvorstand informiert die Gewählten schriftlich. Diese haben 3 Arbeitstage Zeit, die Wahl abzulehnen. Erst danach steht das Ergebnis endgültig fest. Das finale Ergebnis mit den gewählten Betriebsratsmitgliedern wird nun für 2 Wochen im Betrieb bekannt gemacht. Im 4. und letzten Schritt tritt der neu gewählte Betriebsrat zum ersten Mal zusammen, zur sogenannten konstituierenden Sitzung. Dort wird ein Betriebsratsvorsitzender gewählt und ab diesem Moment ist der Betriebsrat offiziell im Amt und handlungsfähig, mit allen Rechten und Pflichten. Der Sonderkündigungsschutz. Das Gesetz schützt 4 Personengruppen, nämlich Vorfeldinitiatoren, Mitglieder des Wahlvorstands, Wahlbewerber und die später gewählten Betriebsratsmitglieder. Beginn und Dauer des Sonderkündigungsschutzes unterscheiden sich je nach Personengruppe. Seit dem Jahr 2021 gilt der Sonderkündigungsschutz auch für Vorfeldinitiatoren einer Betriebsratswahl. Geschützt sind danach Beschäftigte, die Vorbereitungshandlungen für die Errichtung eines Betriebsrats unternehmen. Um dies nachzuweisen, müssen sie eine öffentlich beglaubigte Erklärung abgeben, dass sie die Absicht haben, einen Betriebsrat zu errichten. Der Schutz endet mit der Einladung zu einer Betriebsversammlung. In diesem Zeitraum sind ordentliche, personen- und verhaltensbedingte Kündigungen ausgeschlossen. Für Mitglieder des Wahlvorstands gilt, ab ihrer Bestellung sind ordentliche Kündigungen unzulässig. Eine außerordentliche Kündigung ist nur mit Zustimmung des Betriebsrats oder nach gerichtlicher Ersetzung möglich. Dieser Sonderkündigungsschutz endet 6 Monate nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses. Für Wahlbewerber beginnt der Schutz mit der Kandidatur, also mit der Aufstellung der Wahlvorschläge. Er endet 6 Monate nach der Wahlbekanntgabe. Auch hier sind ordentliche Kündigungen unzulässig. Und außerordentliche Kündigungen setzen die Zustimmung des Betriebsrats oder eine gerichtliche Ersetzung der Zustimmung voraus. Betriebsratsmitglieder sind bekanntermaßen am stärksten geschützt. Während der gesamten Amtszeit ist eine ordentliche Kündigung ausgeschlossen. Eine außerordentliche Kündigung erfordert die Zustimmung des Betriebsrats oder eine gerichtliche Zustimmungsersetzung. Und auch nach dem Ende der Amtszeit wirkt der Schutz noch ein weiteres Jahr fort. Was heißt das nun für Arbeitgeber? Kündigungen im zeitlichen Umfeld der Wahl sind rechtlich riskant und nur in Ausnahmefällen bei Vorliegen gewichtiger Gründe zulässig. Verweigert der Betriebsrat seine Zustimmung, braucht es ein Zustimmungsersetzungsverfahren. Der Rechtsschutz rund um die Betriebsratswahl. Vor und während der laufenden Wahl ist Rechtsschutz zwar möglich, aber schwierig. Eine einstweilige Verfügung, gerichtet auf den vollständigen Abbruch der Betriebsratswahl, hat hohe Hürden und ist nur im Ausnahmefall zulässig. Hintergrund ist, dass nach dem Gesetz eine einmal laufende Betriebsratswahl auch durchgeführt werden soll. Voraussetzung für einen Wahlabbruch ist, dass die Betriebsratswahl nichtig ist. Dies kann etwa bei groben Verfahrensverstößen der Fall sein, zum Beispiel wenn kein wirksamer Wahlvorstand existiert. Nach Durchführung einer Betriebsratswahl sieht das Gesetz die Wahlanfechtung als Rechtsmittel vor. Diese ist formalisiert. Die Wahlanfechtung muss zwingend innerhalb von 2 Wochen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses erfolgen. Anfechtungsberechtigt sind der Arbeitgeber, 3 Wahlberechtigte oder eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft. Voraussetzung ist ein Verstoß gegen wesentliche Wahlvorschriften. Das sind zum Beispiel Verletzungen des aktiven und passiven Wahlrechts oder des Verfahrens. Außerdem muss der Verstoß möglicherweise eine Auswirkung auf das Ergebnis gehabt haben. Die Anfechtung wirkt ex nunc, also erst ab rechtskräftiger Gerichtsentscheidung. Alle früheren Handlungen des Betriebsrats bleiben wirksam. Die Nichtigkeit der Wahl bildet dagegen die Ausnahme. Dieser Rechtsbehelf findet sich nicht im Gesetz, sondern wurde von der Rechtsprechung entwickelt. Eine Wahl ist nur bei besonders schweren Mängeln nichtig, etwa wenn betriebsfremde Personen in den Betriebsrat gewählt werden. Anders als die Anfechtung ist die Feststellung der Nichtigkeit an keine Frist gebunden. Die Folgen der Nichtigkeit sind gravierend. Stellt ein Gericht die Nichtigkeit fest, wirkt dies rückwirkend, also ex tunc. Der Betriebsrat hat dann rechtlich nie existiert und alle seine Handlungen sind unwirksam. Und das war unsere Spezialfolge mit allen Infos zur diesjährigen Betriebsratswahl. Wenn Sie noch Fragen haben oder eine persönliche Beratung suchen, unterstützen wir Sie natürlich immer gern. Sprechen Sie uns einfach an. Außerdem in diesem Zusammenhang noch der Hinweis auf unser anstehendes Webinar am 31. März mit dem Titel »Die Betriebsratswahl ist durch. Und jetzt?« Dort sprechen wir darüber, was bei Anfechtung und Nichtigkeit von Betriebsratswahlen zu beachten ist und welche aktuellen Entwicklungen es gibt. Unser Webinar am 31. März. Wenn Sie interessiert sind, gern anmelden. Und wir hören uns kommenden Dienstag wieder mit einer regulären Ausgabe von 7 Minutes Arbeitsrecht für Entscheider. Bis dahin.
Mehr Infos zur heutigen Folge finden Sie auf klimt.de/podcast. Und weitere Themen aus der Welt des Arbeitsrechts lesen Sie immer aktuell auf klimt.blog.